Zusammenfassung. Die GfK hilft uns, mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen so in Kontakt zu kommen, dass sich unser natürliches Einfühlungsvermögen wieder entfalten kann. Die GfK zeigt uns, wie wir unsere Ausdrucksweise und unser Zuhören durch die Fokussierung unseres Bewusstseins auf 4 Bereiche umgestalten können: was wir beobachten, fühlen und brauchen und worum wir bitten wollen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Die GfK fördert intensives Zuhören, Respekt und Empathie und sie erzeugt einen beiderseitigen Wunsch, von Herzen zu geben. Die einen nutzen die GfK, um mit sich selbst einfühlsam umzugehen, andere vertiefen damit ihre persönlichen Beziehungen und wieder andere bauen sich so bessere Kontakte am Arbeitsplatz oder in der Politik auf. Auf der ganzen Welt wird die GfK eingesetzt, um bei Auseinandersetzungen und Konflikten auf allen Ebenen zu vermitteln. Eingestreut in das Hörbuch sind Dialoge mit dem Titel GfK in der Praxis. Diese Dialoge wollen einen Eindruck von echten Gesprächen geben, in denen einer der Gesprächsteilnehmer die Prinzipien der GfK anwendet. Dennoch ist GfK nicht einfach eine Sprache oder ein Satz Techniken für den Umgang mit Wörtern. Das Bewusstsein und die innere Einstellung, die das Ganze erst richtig erfassen, können auch durch Schweigen ausgedrückt werden, durch eine hohe Qualität der Präsenz oder auch durch den Gesichtsausdruck und die Körpersprache. Die Dialoge »Gewaltfreie Kommunikation in der Praxis«, die Sie gleich hören werden, sind notwendigerweise gestraffte und gekürzte Fassungen von echten Gesprächen, in denen die Augenblicke schweigender Empathie, Geschichten, Humor, Gesten und so weiter zu einem natürlicheren Fließen zwischen zwei Menschen beitragen, als es möglicherweise in der Hörfassung zum Ausdruck kommt.
Einmal präsentierte ich die GfK in einer Moschee im Flüchtlingslager Dihelscha in Bethlehem vor etwa 170 palästinensischen männlichen Moslems. Die Haltung der Palästinenser gegenüber Amerikanern war zu der Zeit nicht gerade freundlich. Während ich redete, merkte ich plötzlich, wie eine Welle gedämpfter Aufregung durch die Menge ging. »Sie flüstern, dass du Amerikaner bist«, warnte mich gerade mein Übersetzer, als ein Mann aus dem Publikum auf die Füße sprang. Er sah mir direkt ins Gesicht und schrie aus vollem Hals: »Mörder!« Augenblicklich fiel ein Dutzend Männer mit ihm in einen Chor ein: »Attentäter, Kinderkiller, Mörder!« Glücklicherweise war ich in der Lage, meine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was der Mann fühlte und brauchte. In diesem Fall hatte ich einige Anhaltspunkte. Auf meinem Weg in das Flüchtlingslager hatte ich mehrere leere Tränengaskanister gesehen, die in der Nacht zuvor in das Lager geschossen worden waren. Auf jedem Kanister stand deutlich lesbar die Aufschrift »Made in USA«. Ich wusste, dass die Flüchtlinge viel Ärger gegen die Vereinigten Staaten aufgestaut hatten, wegen der Versorgung Israels mit Tränengas und anderen Waffen. Ich sprach zu dem Mann, der Mörder zu mir gesagt hatte. »Ärgern Sie sich, weil Sie möchten, dass meine Regierung ihre Mittel anders einsetzt?« Ich wusste nicht, ob ich mit meiner Vermutung richtig lag. Entscheidend ist jedoch mein ernst gemeinter Versuch, mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt zu kommen.
»Verdammt nochmal, ja. Ich ärgere mich. Sie glauben, wir brauchen Tränengas? Wir brauchen eine Kanalisation und nicht euer Tränengas. Wir brauchen Wohnungen. Wir brauchen ein eigenes Land.«
»Sie sind also wütend und hätten gern Unterstützung, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern und auch für ihre politische Unabhängigkeit.«
»Wissen Sie, wie es ist, hier 27 Jahre lang zu leben? So wie ich, mit meiner Familie, Kindern und allem? Haben Sie auch nur den blassesten Schimmer, wie das die ganze Zeit für uns ist?«
»Das klingt so, als wären Sie sehr verzweifelt und würden sich fragen, ob ich oder jemand anders wirklich verstehen kann, wie es ist, unter solchen Bedingungen zu leben.«
»Sie wollen das verstehen? Sagen Sie, haben Sie Kinder? Gehen die zur Schule? Haben Sie Spielplätze? Mein Sohn ist krank. Er spielt in offenen Abwässern. In seiner Klasse gibt es keine Bücher. Haben Sie schon mal eine Schule gesehen, die keine Bücher hat?«
»Ich höre, wie weh es Ihnen tut, Ihre Kinder hier aufzuziehen. Sie möchten, dass ich verstehe, dass Sie wollen, was alle Eltern für ihre Kinder wollen. Eine gute Ausbildung, Möglichkeiten zum Spielen, in einer gesunden Umgebung aufwachsen.«
»Stimmt genau. Die Grundbedingungen. Menschenrechte. Nennt ihr Amerikaner es nicht so? Warum kommen nicht mehr von euch hierher und schauen sich an, welche Art von Menschenrechten ihr uns bringt?«
»Sie hätten gerne, dass sich mehr Amerikaner über das Ausmaß des Leids hier klar werden und sich die Konsequenzen ihrer politischen Entscheidungen genauer überlegen?« Unser Dialog ging noch weiter. Er brachte fast 20 Minuten lang seinen Schmerz zum Ausdruck und ich hörte auf die Gefühle und Bedürfnisse hinter jeder Aussage. Ich stimmte nicht zu und lehnte nicht ab. Ich nahm seine Worte auf, aber nicht als Angriffe, sondern als Geschenke eines Mitmenschen, der bereit ist, sein Innerstes und seine tiefe Verletzlichkeit mit mir zu teilen. Sobald sich der Mann verstanden fühlte, konnte er mir zuhören, als ich den Grund meiner Anwesenheit im Lager erläuterte. Eine Stunde später lud mich derselbe Mann, der mich Mörder genannt hatte, zu einem Ramadan-Essen nach Hause ein.